Der heutige Bibeltext steht in Galater 2, Vers 11 bis 16. Als dann aber Kephas nach Antiochia kam, musste ich ihn öffentlich zur Rede stellen, weil er durch sein Verhalten im Unrecht war. Zunächst hatte er ohne Bedenken mit den nichtjüdischen Geschwistern zusammengesessen. Als dann aber einige Leute von Jakobus kamen, zog er sich aus Furcht vor diesen Verteidigern der Beschneidung von den gemeinsamen Mahlzeiten zurück. Auch die anderen Juden in der Gemeinde hatten sich von seiner Heuchelei anstecken lassen. Selbst Barnabas ließ sich dazu hinreißen. Als ich merkte, dass sie nicht mehr den geraden Weg gingen, der zur Wahrheit des Evangeliums führt, sagte ich in aller Öffentlichkeit zu Kephas: Wenn du als Jude wie ein Nichtjude lebst, warum zwingst du dann Nichtjuden, jüdisch zu leben? Natürlich sind wir von Geburt an Juden und keine nichtjüdischen Sünder. Trotzdem wissen wir, dass kein Mensch vor Gott bestehen kann, wenn er versucht, das Gesetz zu halten. Bestehen kann er nur durch den Glauben an Christus Jesus. Und darum haben wir an Christus Jesus geglaubt, um durch diesen Glauben vor Gott bestehen zu können und nicht durch Erfüllung des Gesetzes. Kein Mensch kann durch Befolgen des Gesetzes gerecht werden.
Hallo auch von mir. Ihr hört mich sehr gut. Your translation is working. Perfect. Übersetzung funktioniert auch. Genau, für all die jetzt vielleicht noch gekommen sind und gerne eine Übersetzung haben wollen, die können noch mal hinten zu David gehen. Aber sonst rede ich nämlich gleich in Deutsch. Dann hört ihr mich. Ich bin Tobias, ich bin einer der Pastoren hier bei Mittendrin und ich freue mich, heute predigen zu dürfen. Aaron hat schon ein bisschen gesagt, worum es gerade in unseren Gottesdiensten geht. Wir gehen auf den Reformationstag zu und gucken uns das nochmal an. Und ich möchte euch heute hineinnehmen in das Jahr 1555. In Großbritannien, in England, ungefähr circa 40 Jahre nachdem Luther, vielleicht wissen das einige von euch, damals die 95 Thesen in Wittenberg an die Tür geschlagen hat. Und damals herrschte eine Queen, nämlich Queen Mary, und unter ihrer Herrschaft wurden damals 288 Männer und Frauen, teilweise auch Kinder, wegen ihres evangelischen Glaubens verbrannt. Der erste von diesen Leuten, die das damals dieses Urteil bekommen hatten, war John Rogers. John Rogers, er war Student damals in Cambridge und hat dann so über das Lesen der Bibel in Kontakt mit anderen Leuten, hat er auf einmal nochmal ganz neu die gute Nachricht von Jesus entdeckt. Er war dann in den Niederlanden, war dann auch in Deutschland, wurde Freund von einigen der Reformatoren. Er war wohl ein richtig, richtig guter Freund von Philipp Melanchthon. Vielleicht kennen ihn ein oder anderen, die sich mit der Reformation beschäftigt haben. War dann hier in Deutschland, aber er hatte so begeistert von dieser guten Nachricht, die er in der Bibel entdeckt hat, hatte er aber gleichzeitig so ein Herz für seine Heimat Großbritannien, dass er zurück nach England gegangen ist und dort Pfarrer wurde und in London Pastor war und dort predigte und genau als Pfarrer arbeitete. Und das war alles auch völlig okay. Damals herrschte König Edward, King Edward der VI. Und der war da auch, hatte nichts dagegen. Aber dann starb er und seine Halbschwester Queen Mary beanspruchte den Thron für sich. Und alle wussten, und Rogers wusste es auch ganz genau, dass sie diese reformatorische Lehre, das was damals so gerade aufgekommen ist, absolut nicht gutheißen würde und ihr missfallen würde. Und sie kam dann nach Großbritannien und nach London und an dem Wochenende, sie kam glaube ich an einem Donnerstag an in London, um dann quasi jetzt, ich bin jetzt die Queen hier, und an dem Sonntag hatte John Rogers die Predigt in London, in der großen Kirche war ihm zugeteilt und er hatte die Wahl, was mache ich jetzt? Ich weiß, jetzt ist diese Queen da, die das alles nicht gut findet, aber er entschied sich völlig furchtlos dort an diesem Sonntag zu predigen, Rettung allein aus Gnade, Aaron hat letztes Mal davon erzählt, und Rettung allein durch den Glauben. Zwei Grundsätze der Reformation zu predigen. Und er machte das, aber es war seine letzte Predigt. Denn kurz danach wurde Rogers inhaftiert, erst im Hausarrest, dann wurde er unter schrecklichen Bedingungen ins Gefängnis geworfen. Er durfte seine Familie nicht mehr sehen, seine Frau war gerade noch schwanger, hatte ein Kind, hat 10 Kinder, hatte er schon, durfte, die Bitte wurde ihm nicht erfüllt, sie vielleicht noch einmal zu sehen. Und dann wurde er im Januar 1555 zum Tode verurteilt. Und am Morgen seiner Hinrichtung wurde er durch die Straßen seines alten Pfarrbezirks durchgeführt und überall, Geschichtsschreiber schreiben, tausende Leute standen an den Straßen und er ging wohl da vorbei und sah auch seine Frau und die Kinder, man kann sich vorstellen, was das war, und er wurde geführt zum Scheiterhaufen und der Henker oder der das durchgeführt hat, gab ihm noch einmal die Chance zu sagen, zu widerrufen, was er dann eigentlich auch da gelehrt hat. Aber er sagte, und so haben das Geschichtsschreiber mehrere aufgeschrieben, dort, als er da stand, was ich gepredigt habe, werde ich mit meinem Blut versiegeln. Und kurz darauf ergriff ihn das Feuer und er starb. Eine krasse Geschichte. Krass, wenn man so drüber nachdenkt, vielleicht in einem Film ist es irgendwie schon krass, aber krass, wenn wir wissen, okay, das ist wirklich passiert. Es war jetzt schon einige Jahre her, 500 Jahre fast ist es vorbei, aber es ist wirklich passiert. Und das alles wegen den Aussagen, um die es in unserer Predigtreihe gerade geht. Den 5 Solas, den 5 allein, die die Reformation damals so rausgearbeitet hat und entdeckt hat und so zentral für die waren, dass mehrere Leute damals, er war nur der Erste in Großbritannien, bereit waren, dafür zu sterben sogar. Und heute geht es um eine zweite Aussage aus dieser Zeit, die so zentral für die Leute waren, die sie aufgeschrieben haben, nämlich das zweite Sola. Sola heißt nicht Sommerlager, hatten wir letzte Woche, sondern allein ist lateinisch, sondern es heißt allein der Glaube, sola fide. Darum geht's heute. Und dazu schauen wir uns einen Text an aus dem Galaterbrief, der für Luther, für Rogers, für die ganze Reformation super zentral war und den ihr gerade in der Textlesung auch gehört habt. Und dieser Text, der da beschreibt Paulus, der diesen Brief schreibt, eine Gegebenheit in der Gemeinde in Antiochia. Antiochia ist nicht ganz so wichtig, war keine jüdische Stadt, sondern war eigentlich eine Stadt, die nichts mit dem jüdischen Glauben zu tun hatte. Und dort passierte etwas. Und dort wird deutlich, dass die Lehre allein durch Glauben, um die es heute geht, für Paulus so wichtig war, dass er in dieser Situation nicht zurückschreckte. Selbst Petrus, der damals so die bedeutende Person im ersten Jahrhundert des christlichen Glaubens war, vor versammelter Mannschaft zurechtzuweisen und etwas zu sagen. Und ich möchte mit euch da heute mal ein bisschen das Thema einstecken und mit reinnehmen, dieses Thema, was für die Reformation damals, für Paulus so zentral war und ich glaube auch für uns heute noch absolut wichtig und zentral ist zu verstehen, nämlich die Aussage allein durch Glauben. Und ich lese nochmal diese ersten 3 Verse ab Vers 11 vor. Ihr könnt gerne im Programmheft mitlesen und was dort gesagt wird. Als dann aber Kephas, und Paulus beschreibt das hier, als dann aber Kephas, vielleicht ein bisschen verwirrend, das ist ein anderer Name für Petrus, so ein bisschen wie der Spitzname, den Jesus ihm gegeben hat, also wenn hier Kephas steht, ist Petrus gemeint. Als dann aber Petrus nach Antiochia kam, musste ich ihn öffentlich zur Rede stellen, weil er durch sein Verhalten im Unrecht war. Zunächst hatte er ohne Bedenken mit den nichtjüdischen Geschwistern zusammen gegessen, als dann aber einige Leute von Jakobus kamen, zog er sich aus Furcht vor diesen Verteidigern der Beschneidung von den gemeinsamen Mahlzeiten zurück. Auch die anderen Juden in der Gemeinde hatten sich von seiner Heuchelei anstecken lassen. Selbst Barnabas, ein guter Freund von Paulus, ließ sich dazu hinreißen. Also was ist hier los? Wir befinden uns im ersten Jahrhundert. Der christliche Glaube ist noch ziemlich jung und die ersten Gemeinden, die ersten Christen sind gerade erst dabei, so ein bisschen zu entdecken, was ist eigentlich unsere Identität? Jesus selbst war Jude, die Bibel, das Gotteswort, auf die sie sich geschaut haben, war den Juden damals gegeben, kam aus dem Judentum und die Juden wussten, wir sind Gottes auserwähltes Volk. Und im Alten Testament, in dem ersten Teil der Bibel, finden wir, dass Gott sogar so einen Bund macht mit seinem Volk und sagt, ihr gehört zu mir, ihr seid mein Volk. Und dann finden wir in der damaligen Zeit und finden wir im Alten Testament, dass Gott diesem Volk ein Gesetz gibt. Und dieses Gesetz war sowas wie so ein bisschen ihr Ausweis ihrer Identität. Es machte sie unterscheidbar von all den Völkern und Nationen, die um sie herum waren. Es gab Speisevorschriften, es gab die Beschneidung, also sichtbare Zeichen, die sagten, wir sind nicht wie die Heiden. Heiden waren nicht unbedingt erstmal ein Schimpfwort, das waren einfach die, die nicht zu dem Volk gehörten. Wir sind nicht wie die Heiden. Und so regelte das Gesetz die Trennung zwischen dem jüdischen Volk, denn das jüdische Volk sollte rein bleiben von den anderen Völkern. Vielleicht ein bisschen weit weg für uns, aber vielleicht könnt ihr euch so ein bisschen vorstellen, wie vielleicht manchmal gedacht wurde, denkt mal so 2-3 Jahre zurück an die Corona-Zeit, wo wir es hatten. Auch da gab es es manchmal so, dass man ja sagen, okay, man hörte in der Verwandtschaft, da ist gerade jemand an der Corona erkrankt, okay, da gehe ich jetzt nicht hin, weil ich will gesund bleiben. Und so ein bisschen war das für die Leute damals zu sagen, okay, in bestimmten Situationen gehen wir als Juden nicht rein, um uns nicht unrein zu machen. Man hielt Abstand. Und das hieß ganz praktisch, ein Jude zum Beispiel in der Zeit, er aß nicht mit einem Heiden, mit einem, der nicht Jude war, und er ging auch nicht zu ihm nach Hause, denn alles, was er dort fand, war eigentlich unrein. Und dann geschah damals im ersten Jahrhundert etwas Unvorstellbares, Weltveränderndes, nämlich der Retter, auf den die Juden die ganze Zeit gewartet haben, Jesus Christus, kommt auf die Welt, stirbt am Kreuz und durch seinen Tod und seine Auferstehung merken die Christen, er hat diese Mauer zwischen den Völkern, die es damals noch gab, eigentlich niedergerissen. Niemand hatte es erwartet. Plötzlich erklärt Jesus all die für rein, die an ihn glauben. Und niemand hatte das erwartet. Und die ersten Christen in diesem ersten Jahrhundert fangen so langsam an zu verstehen, was heißt das? Also wo auf einmal merken, okay, wenn Jesus doch alle, egal wo sie herkommen, für rein erklären kann, dann können wir ja auch Gemeinschaft mit ihnen haben, dann können wir zusammen sein. Es gab die Paulus und andere, die losgegangen sind und diese gute Nachricht zu ganz anderen Leuten gebracht haben, auch nach Antiochia, wo dieser Text spielt. Und auch Petrus hat das so langsam gemerkt und so entsteht plötzlich Gemeinschaft zwischen Juden und Heiden und das war eigentlich skandalös, denn da sitzt jetzt Petrus, der ein Jude war, so eine führende Person des christlichen Glaubens, in einer heidnischen Stadt beim Essen, vielleicht beim Barbecue, beim Grillen, isst so schön Bacon, der undenkbar gewesen wäre vielleicht für Juden und isst mit den Heiden da, sitzt da schön beim Grillfeier und man trinkt noch was Schönes und sie haben Gemeinschaft und genießen es einfach, dieses neue, geschenkte gemeinsame Leben, das sie jetzt haben. Und er sagt damit eigentlich, drückt durch diese Essensgemeinschaft, die damals noch viel bedeutender war, als wir es vielleicht heute kennen, hey, wir sind Brüder, wir gehören jetzt zusammen, wir sind eine Familie. Und dann passiert etwas hier, kommen aus Jerusalem jüdische Christen. Und hier heißt es im Text, die Leute von Jakobus, das waren auch Christen, die aber aus dem Judentum gekommen sind. Und sie kommen jetzt hier hin und sie schauen sich an, was passiert denn da in Antiochia und sie sind da gar nicht gegen, dass da jetzt Menschen auch sich Christen nennen. Aber sie verstehen das Ganze in der Zeit noch so ein bisschen so, okay, eigentlich Jesus ist für euch Heiden, so ein bisschen wie die Eintrittskarte in dieses jüdische Leben rein. Also ihr dürft jetzt auch dazugehören, aber wenn ihr dazugehören wollt, dann müsst ihr jetzt trotzdem euch uns anpassen. Ihr müsst sozusagen Judenchristen werden, euch beschneiden lassen, die Speisevorschriften halten. So müsst ihr leben, was man essen darf, was nicht. Das ist doch das, was jetzt für euch gilt, wenn ihr dazukommt. Und das war vielleicht für uns ein bisschen weit weg damals ein großer Konflikt, der in dem ersten Jahrhundert bei den Christen auf einmal da so stattfand. Und es stand viel auf dem Spiel. Es gab nur einen kleinen Haufen von Christen in dieser Zeit und die Frage war, entweder hören wir auf, jüdisch zu sein oder wir fangen alle an, jetzt auch jüdisch zu sein. Und genau das spielte sich alles am Tisch ab, in dieser Tischgemeinschaft, so ein als sichtbares Zeichen, wo dann heißt, wir gehören zusammen, aber wenn Juden und Heiden zusammen essen wollten, das war das Verständnis von denen, die aus Israel gekommen sind, ja, dann müsst ihr euch anpassen. Irgendeine Seite muss sich anpassen. Die Judenchristen sagten, wenn wir unsere Identität nicht verlieren wollen, dann müsst ihr so werden wie wir. Nun war es aber so, und dann sagten sie sozusagen, Petrus, dann darfst du auch nicht mit ihnen essen, weil das passt nicht. Und dann war es aber so, dass Petrus, und davon lesen wir in der Apostelgeschichte, das ist so ein Bericht über all das, was in diesem ersten Jahrhundert eigentlich so passiert ist mit den ersten Christen, lesen wir, dass Petrus, der so ein enger Freund von Jesus war, irgendwann eine Vision gekriegt hatte von Gott, der ihm gezeigt hat, ey, all das, was vorher unrein war, ist durch mich, durch Jesus jetzt rein. Und das wusste er, das wusste Petrus, und deswegen hat er die Gemeinschaft, als er da in Antiochien mit ihnen ist. Es gab diese Trennung nicht mehr, aber jetzt kommen auf einmal diese Leute aus Jerusalem. Vielleicht ist es so, wenn auf einmal man zu Hause geht, es eigentlich drunter und drüber beim Essen, aber dann kommt vielleicht die etwas strengere Tante zu Besuch und auf einmal sagt man den Kindern, ihr müsst alle schön gerade am Tisch sitzen und bitte esst mit Messer und Gabel und nicht die Gabel so reinstecken. So, man tut etwas, was eigentlich gar nicht passt, was man sonst auch gar nicht macht. Und Paulus sagt ihm hier ganz klar, hey Petrus, du heuchelst. Du machst etwas, und er sagt sinngemäß, du isst hier Bacon mit den Heiden, aber sobald die Juden kommen, tust du so, als wärst du der strenge Jude, der nichts mit ihnen zu tun hat. Du spielst Theater, du setzt hier eigentlich eine Maske auf. Und das war so entscheidend, weil auf einmal nicht nur Petrus das machte, sondern hier heißt es im Text, andere machten das. Barnabas taten das auch, und auf einmal gab es wieder diese Trennung. Und es war so entscheidend, dass Paulus sagte, das kann ich nicht unter vier Augen klären, sondern ich muss das vor versammelter Mannschaft, muss ich das hier ansprechen, weil es die ganze Gemeinde betrifft. Und stellt euch diese Szene vor, da sitzen die Nichtjuden und da sitzen die Juden, und die Juden sagen, wir essen nicht mit euch, wenn ihr wirklich dazugehören wollt, dann müsst ihr Juden werden. Und was bewirkt das? Natürlich bei denen, die gerade vielleicht erst zum Glauben gekommen sind in Antiochia, das waren alles Leute, die hatten nichts mit dem jüdischen Glauben zu tun. Das waren Leute, die früher ganz viele Dinge getan hatten, vielleicht in ihren Religionen, und auf einmal wurde ihnen verkündet, diese gute Nachricht des christlichen Glaubens, die so befreiend ist, und auf einmal, sie haben das gerade erst verstanden, was das ist, und auf einmal kommt jemand an, ey, super toll, aber jetzt bitte auch noch das. Und das hat sie wahrscheinlich sehr unter Druck gesetzt. Ihr braucht noch mehr, das reicht nicht. Ihr müsst die Gesetze halten, sonst seid ihr wieder unrein. Und deshalb sagt dann Paulus in Vers 14 zu Petrus, ey, warum zwingst du sie? Ihr verlasst damit eigentlich diesen guten Weg des Evangeliums. Und was ist die Lösung? Paulus geht dann weiter und er sagt in Vers 15 zu Petrus, Petrus, wir sind Juden. Und er nimmt diese Wir-Form an und er nimmt Petrus und sich mit rein. Er sagt, schau, wir beide sind doch Juden, wir sitzen im selben Boot. Aber der Punkt ist, wir kennen doch beide dieses alte Denken, das wir hatten. Wir sind die Reinen, das sind die Unreinen, das sind die Sünder. Und dann kommt der große Wendepunkt in Vers 16, und ich möchte euch den nochmal vorlesen. Ihr könnt gerne mitlesen, weil es ist ein langer, langer Vers. Vers 16 sagt er dann Folgendes. Trotzdem wissen wir, dass kein Mensch vor Gott bestehen kann, wenn er versucht, das Gesetz zu halten. Bestehen kann er nur durch den Glauben an Christus Jesus. Und darum haben wir an Christus Jesus geglaubt, um durch diesen Glauben vor Gott bestehen zu können und nicht durch die Erfüllung des Gesetzes. Kein Mensch kann durch Befolgen des Gesetzes gerecht werden von Gott. Ein langer Vers, Paulus wiederholt sich hier. Und hier steht auf einmal auch nichts mehr von rein und unrein, sondern Paulus bringt eigentlich einen anderen Begriff rein. Er spricht auf einmal von gerecht werden von Gott. Aber eigentlich ist das hier eins zu eins das Gleiche gemeint. Also rein, gerecht vor Gott zu stehen, das geht nicht durch das Gesetz, schreibt er hier. Ohne Jesus und den Glauben an ihn sind wir alle im selben Boot. Und Paulus macht hier Petrus genau diese zwei Dinge eigentlich klar. Er sagt, er erinnert Petrus daran, wer er ohne Jesus ist, und er erinnert ihn daran, wer er doch eigentlich mit Jesus ist. Er sagt, Petrus, wir haben immer gedacht, wir sind rein, die anderen sind unrein, wir sind die Juden, wir sind gerecht, wir können vor Gott bestehen, die anderen nicht. Aber hast du eigentlich vergessen, Petrus, was Jesus uns eigentlich gelehrt hat? Denn wenn du dich selbst zu den Gerechten zählst, weil du dich an die Gesetze hältst und jetzt hier wieder anfängst, irgendwelche Regeln einzuhalten, dann belügst du dich selber. Denn das Problem mit dem Gesetz ist, und das macht er eben deutlich, das Gesetz und die Regeln, die können uns nicht reinmachen und die können uns nicht gerecht vor Gott machen, sondern sie können uns eigentlich nur zeigen, was eigentlich unser Problem ist. Stellt euch vor, ihr seid krank, vielleicht wart ihr schon mal so krank, dass euer Hausarzt gesagt hat, okay, wir müssen mal ein MRT machen. Im Krankenhaus. Und ihr werdet ins Krankenhaus geschickt, ihr kriegt ein MRT und ihr liegt da drunter und nach dem MRT wird ganz sichtbar für die Ärzte, für euch dann vielleicht auch, wenn sie es euch erklären, okay, genau da in dem Körper sehen wir, da ist die und diese Krankheit. Und das MRT ist ziemlich gut da drin, vielleicht bestimmte Krankheiten ganz klar anzuzeigen. Wenn wir jetzt aber denken, okay, ich bin krank, ich lege mich jetzt immer wieder unter das MRT, um auch gesund zu werden, dann nehmen wir einen völlig falschen Weg. Ich kann mich so oft, wie ich will, immer wieder einen neuen Termin machen, wenn die Krankenkasse mitspielt, um mich unter das MRT zu legen, aber es wird mir nicht helfen, in keinster Weise, gegen diese Krankheit, die in meinem Körper steckt. Und das Gleiche ist so ein bisschen das, was Paulus hier sagt mit dem Gesetz. Er sagt, all diese Regeln, die haben uns doch eigentlich nur gezeigt oder zeigen uns, dass wir alle im gleichen Boot sitzen und das nicht schaffen. Und erinnert ihn vielleicht an Worte, die Jesus selbst gesagt hat. Vielleicht habt ihr das schon mal gelesen. Jesus, der viel gepredigt hat, zum Beispiel in der Bergpredigt, hat er etwas gesagt. Er hat zum Beispiel gesagt, ihr habt gehört zu den Leuten, die ihm damals zuhörten. Ihr habt gesagt, ihr sollt nicht töten. Das ist ein Gesetz. Ich sage euch, und geht damit viel weiter, als die Leute manchmal vielleicht dachten, ich sage euch, wenn du deinen Bruder nur Idiot nennst oder in deinem Herzen etwas Böses wünscht, bist du eigentlich schon ein Mörder. Also er sagt, diese Kategorie von dem, wie wir eigentlich leben sollen, ist so hoch. Und das, was das Gesetz macht, ist wie ein MRT. Es zeigt uns eigentlich nur, wir alle fallen da eigentlich durch. Keiner von uns ist rein. Ohne Jesus sind wir alle unrein, nicht gerecht. Und darum fragt Petrus, warum tust du so, als gehörtest du jetzt zu den Guten? Diese Botschaft von Jesus macht uns doch alle rein. Und vielleicht guckt euch mal um, mit wem sitzt ihr denn gerade am Tisch? Vielleicht habt ihr es noch gar nicht gemerkt. Wenn du heute hier sitzt und dich so umschaust und denkst, ja, so ein Stück besser als diese Person da rechts oder links neben mir, bin ich ja schon, dann ist das eigentlich, wo Paulus sagt, dann habt ihr noch nicht das Evangelium verstanden. Wir sitzen alle im gleichen Boot, alle auf dem gleichen Level. Und Paulus erinnert Petrus, ohne Jesus bist du genauso verloren, auch wenn du Jude bist, wie all die anderen. Mit Jesus aber, und daran erinnert ihn, das ist die zweite Sache, mit Jesus bist du doch gerecht. Nicht durch deine Leistung, durch deine Herkunft, sondern allein durch dein Glauben. Und in dieser Vers 16, vielleicht wenn ihr den nochmal lest, dann ist mir so aufgefallen, als ich geguckt habe, er sagt hier eigentlich dreimal das Gleiche. Immer wieder, er sagt, das Gesetz macht dich nicht rein, sondern der Glaube an Jesus. Deswegen haben wir an Jesus geglaubt, nicht das Gesetz. Und dann nochmal sicher zu gehen, nicht das Gesetz kann uns irgendwie reinmachen. Also es ist ihm so wichtig, dass Paulus sagt, das ist doch das Zentrum, verstehst du das nicht? Und dieses Geschenk, diese Gerechtigkeit, dass wir jetzt gerecht rein vor Gott stehen können, ist ein Geschenk und wir bekommen sie geschenkt von Jesus. Und darüber, das ist pure Gnade, hat Aaron letztes Mal gepredigt. Jesus schenkt uns seinen Status, man könnte sagen seinen Platz am Tisch und er sagt, hier sitze ich bei Vater, bei meinem Gott, das ist mein Stuhl, schon ausgesessen von mir, aber der beste Platz, den gebe ich dir durch den Glauben. Du gehörst jetzt dazu, du darfst mein Kind sein an Jesu Stelle. Und das Einzige und allein dadurch, dass wir anerkennen, dass wir es allein nicht schaffen und dass wir Jesus Christus brauchen. Sola fide, allein durch den Glauben. Bevor ich meine Frau Renate geheiratet habe, könnte man sagen, ich war ein armer Schlucker. So schlimm ging es mir jetzt nicht. Ich hatte genug, meine Eltern haben mich im Studium noch ein bisschen unterstützt. Ich hatte genug, dass ich leben konnte, meine Miete zahlen konnte, ab und zu mal einen Döner essen konnte. Aber Geld zurückleben, manche Studenten kennen das, war nicht wirklich möglich. Keine großen Sprünge, ich hatte ein kleines Zimmer. Und das, was ich mir vorher vielleicht noch im Zivildienst angespart habe, ging alles für meine Studiengebühren drauf. Und so ging es mir. Und dann habe ich Renate kennengelernt. Und bei Renate war es ein bisschen anders. Sie hat viel früher als ich angefangen zu arbeiten als Krankenschwester. Sie hat viele herausfordernde 24-Stunden-Dienste geschoben und war in der Lage, manches an Geld schon mal ein bisschen zurechtzulegen. Und ich habe damals, als wir dann so ein bisschen zusammen waren, habe ich Renate habe ich eine coole Karte gefunden, habe ich ihr geschickt. Auf der Karte stand drauf, mit deinem Geld und meiner Intelligenz sind wir doch ein super Team. nicht ganz ernst gemeint. Ich bin auch froh, ziemlich überheblich und ich bin sehr froh über die Intelligenz meiner Frau. Irgendwie hat Renate trotzdem noch gesagt, ich will diesen Tobias da heiraten, wo ich sehr dankbar für bin. Aber in dem Moment, als wir auf dem Standesamt waren und wir beide Ja gesagt haben, änderte sich für mich auf einmal alles. Denn plötzlich, nicht, dass ich denke, Renate war superreich, aber Vergleich für einen Studenten, plötzlich war ich nicht mehr arm. Plötzlich war alles, was Renate erarbeitet hatte, gehörte mir. Und das noch viel besser, ohne dass ich irgendwelche anstrengenden 24-Stunden-Dienste schieben musste, sondern ich musste Ja sagen. Es gehörte mir. Und in gewisser Weise, in diesem Beispiel, beschreibt Paulus das hier. In dem Moment, wo wir glauben, bekommen wir Anteil an all dem, was Jesus Christus gehört. Und nichts durch das, was ich getan habe, sondern all die herausfordernde Arbeit, dass das möglich wird, hat Jesus Christus getan. Und das ist diese gute Nachricht. Und diese gute Nachricht hat aber zwei Seiten. Auf der einen, dass man erkennen muss, ich bin ein armer Student, ich bin schwächer, ich bin schlimmer. Die Bibel nennt es, ich bin sündiger. Ich brauche wirklich jemanden, der mir das gibt, was ich nicht selbst habe. Und das ist vielleicht ein Teil dieser Nachricht, die man nicht unbedingt hören will, das sich einzugestehen. Wir brauchen jemanden, der uns rettet. Wir können uns das nicht selbst erarbeiten, egal wie gut, wie toll wir unser Leben doch führen. Wir brauchen das. Aber auf der anderen Seite heißt es, jetzt, durch dieses Ja, durch den Glauben, sind wir reicher und geliebter und beschenkter, als wir es uns je erträumt hätten oder erträumen könnten. Und Petrus hatte beides irgendwie in diesem Moment vergessen. Und darum erinnert Paulus ihn, Petrus, warum hörst du auf die Judenchristen? Du bist doch schon lange beschenkt mit dem Größten, was es gibt. Du bist gerecht. Warum tust du so, als müsste man sich das noch irgendwie erarbeiten? Okay, warum ist das denn aber noch wichtig für uns heute? Vielleicht sitzt du jetzt heute hier zum ersten Mal im Gottesdienst, ich kenne euch nicht alle, und du denkst so, jetzt habe ich mir 20 Minuten etwas über den jüdischen Glauben, Reformation, rein, unrein, Beschneidung, Speisegebote und die Eheerfahrungen des Pastors angehört. Was hat das mit uns heute zu tun, mit mir zu tun? Vielleicht sagst du auch, es ist nicht gerade so eine Frage, die mich in meinem Alltag so rumquält. Wie kann ich vor irgendeinem Gott, wo ich nicht mal weiß, ob es den wirklich gibt, gerecht dastehen? Das ist nicht meine Frage. Und ich habe mich in der Vorbereitung so ein bisschen beschäftigt und habe gemerkt, ja, das ist vielleicht wirklich nicht unsere Frage für manche von uns. Aber ich glaube, auch wenn wir das nicht so nennen würden, haben wir, glaube ich, an vielen Stellen, viele von uns, dieses Gefühl, dass auch wir uns nicht vor einem Gott, aber vielleicht vor uns selbst oder vor anderen, immer wieder neu beweisen müssen, immer wieder neu zeigen müssen, rechtfertigen müssen, dass wir wer sind, dass wir gut genug sind. Und oft nagt diese Frage in uns manchmal, reicht das? Bin ich gut genug? Im Beruf, ein Freund hat neulich erzählt, dass er hat Verantwortung für viele Leute, leitenden Beruf, und er meint, boah, ganz oft habe ich das Gefühl, ich werde dem allen irgendwie nicht gerecht. Ich müsste doch noch mehr machen, da ist eine Baustelle, da ist eine Baustelle. Ich werde dem irgendwie nicht gerecht. Und dieses Gefühl ist irgendwie da. Und er meint auf der gleichen Seite, wenn er seine Frau fragt, die würde genau das andere sagen. Ey, du solltest nicht mehr machen. Ich habe das Gefühl, du machst viel zu viel. Du solltest mehr Zeit hier irgendwie zu haben. Und diese nagende Frage bleibt. Ist das genug? Mach ich genug, um vielleicht zu irgendwelchen Standards, ob es irgendwie von der Arbeit ist, meinem Chef, mir selbst oder wem auch immer ist. Oder vielleicht haben das eine oder andere von euch vielleicht schon mal so erlebt, wer bin ich denn eigentlich noch? Wer bin ich denn eigentlich noch, wenn ich auf einmal nicht mehr so kann? Wenn auf einmal da Überlastung ist, wenn ich auf einmal meine Arbeit nicht mehr so kann, wenn auf einmal ich vielleicht nicht mehr so gefragt bin wie vorher, ich in Rente gehe und auf einmal vorher hatte ich da meine Verantwortung, auf einmal stehe ich hier. Wer bin ich denn dann noch, wenn ich gerade nicht kann oder nicht mehr in dieser Situation bin? Oder als Eltern. Wir waren auf der Vater-Kind-Kanu-Tour und haben einen Abend mit den Vätern zusammen gesprochen über die Herausforderungen des Vatersein, und ein paar Väter, und einer hat das so ausgedrückt, er meint, das Herausforderndste am Vatersein finde ich eigentlich, dass ich das Gefühl habe, ich muss so viele verschiedene Bälle irgendwie in der Luft halten. Ich bin Vater, ich will mich um meine Kinder kümmern, ich will Spaß mit ihnen haben, gleichzeitig will ich sie voranbringen, ich will sie erziehen, dann habe ich meine Frau, die bestimmte Erwartungen hat, dann habe ich meinen Beruf, dann haben wir das Haus, den Garten, dann habe ich auch irgendwie mich selbst, meine Fitness, mein Bauch wird größer und was weiß ich, all das habe ich, und ich habe das Gefühl, ich müsste doch mehr, immer wieder, und wer bin ich denn, wenn ich das irgendwie nicht schaffe? Ich glaube, es steckt ganz oft in uns drin, egal ob wir jetzt an einen Gott glauben oder nicht, dass wir dieses Gefühl haben, irgendwas nagt in uns, dass es, ich müsste doch eigentlich noch etwas tun, um, vielleicht würden wir es nicht so ausdrücken, aber in den Worten hier, um gerecht zu sein, vielleicht vor mir, vor anderen oder wem auch immer. Ich muss mehr machen. Aber ich glaube, auch als Christ kann man da immer wieder so reinrutschen in dieses Leistungsdenken. Ich erinnere mich noch an eine Situation vor einiger Zeit bei mir, wo ich mit jemandem drüber gesprochen habe, einem Freund, und gesagt habe, ey, ich habe das Gefühl manchmal bei Gott, manchmal fühlt es sich so an, meine Beziehung zu Gott, auch so, wenn ich nichts investiere, Gott, wo bist du mir denn dann gerade nah? Wenn ich nicht tue, dann habe ich das Gefühl, dann bist du auch irgendwie nicht präsent und bist nicht da. Und irgendwie ist es nicht, kommt es irgendwie doch wieder auf mich an, dass ich was tun muss. Und auch da wieder dieses, bin ich es, der etwas tun muss. So schnell rutschen wir das rein. Aber Paulus macht hier etwas klar, ganz klar, das ist so falsch. Glauben und nichts anderes macht uns gerecht vor Gott. Gott liebt uns unabhängig von unserer Leistung, unserer Herkunft, unseren Fehlern. Selbst da, wo wir scheitern und vielleicht abends im Bett liegen und all diese Dinge uns durch den Kopf gehen und denken, boah, verhältst Christ, wie kann mich Gott hier überhaupt noch lieben? Wenn ich an Jesus Christus glaube, dann schenkt mir Gott die Gerechtigkeit von seinem Sohn Jesus Christus. Und damit kann ich nichts tun, dass er mich mehr liebt und nichts tun, damit er mich weniger liebt, weil er liebt mich schon mit der Liebe, die er für seinen Sohn Jesus Christus hat. Und ich glaube, diese Wahrheit, dieser theologische Satz, der ist so viel mehr als ein theologischer Satz. Denn dieser Satz, wenn wir den wirklich verstehen und glauben, dann kann er uns eine Ruhe und einen Frieden geben, allein durch Glauben an das, was Jesus getan hat, bin ich gerecht, geliebt von Gott. Und das kann Auswirkungen haben auf all die anderen Bereiche, in denen wir uns befinden, im Beruf, in der Familie, wo wir manche Lasten loslassen können. Für Paulus war das so wichtig, dass er diesen Konflikt mit Petrus eingegangen ist. Für die Reformatoren war das so zentral, dass sie bereit waren, dafür zu sterben. Und auch heute, 2025, ist dieser Satz immer noch unverändert bedeutsam. Und das Radikale am christlichen Glauben ist, was vielleicht manchmal Leute denken, okay, das sind jetzt hier die Frommen, vielleicht ist jemand reingekommen und denkt, hier sitzen die ganzen guten Leute. Im christlichen Glauben geht es nicht um Regeln, es geht nicht nur um Leute, die alles immer hinkriegen und das immer alles auf die Reihe kriegen. Im christlichen Glauben geht es um ein Geschenk, das wir bekommen. Leute, die sagen, ich kriege es gerade nicht auf die Reihe, aber dadurch dieses Geschenk bekommen. Und diese Wahrheit ist so simpel und doch so schwer. Simpel, weil eigentlich alles, was wir tun müssen, ist zu sagen, in Stärke oder in Schwäche, Jesus, ich glaube dir, ich brauche dich. So simpel und doch so schwer, weil ich glaube, alles, wie unsere Welt funktioniert, sei es im Beruf, in uns drumherum, aber selbst in unseren Beziehungen und unseren Freundschaften, funktionieren nicht so. Wenn ich mich bei meinem Freund, vielleicht wenn es eine ganz gute Freundschaft ist, geht das, aber in manchen Beziehungen vielleicht ist es so, ich melde mich nie, ich tue nichts, dann leidet darunter alles. Aber die gute Botschaft ist, dass es bei Jesus anders ist. Jesus ist radikal anders und das macht diese Botschaft manchmal so schwer zu glauben und anzunehmen, gerade da, wo wir vielleicht denken, wir versagen gerade. Und hinzu kommt, dass sie nicht nur schwer ist zu glauben, sondern dass es super leicht ist, sie zu vergessen. Vielleicht erinnert ihr euch an eine Predigt, die ich, weiß ich gar nicht, halbes Jahr, dreiviertel Jahr gehalten habe. Das wäre schon sehr krass, wenn ihr an meine Predigt noch erinnert von einem halben, dreiviertel Jahr. Auf jeden Fall ging es da um Petrus. Petrus, diese Person, hatte damals richtig Mist gebaut, hat Jesus verraten und danach kam Jesus auf ihn zu und zeigt ihm das alles nochmal, aber zeigt Petrus so persönlich, er hat ihn persönlich gesehen, zeigt ihm Petrus, all das, was du getan hast, zählt nicht mehr. Du darfst bei mir sein, sogar ich habe sogar noch einen Plan für dich. Petrus hatte das erfahren und jetzt, einige Zeit später, dieser Petrus, selbst er vergisst es wieder. Und ich finde, das kann Mut machen, dass auch für die Momente, wo wir das vergessen, dass das die Wahrheit ist. Und im Programmheft findet ihr vorne ein Zitat von Martin Luther. Ist ein bisschen länger und ich möchte nur den letzten Satz vorlesen, den Luther da in seiner Sprache so ein bisschen ausgedrückt hat. Der letzte Satz von dem Zitat, der sagt Martin Luther, Es ist daher höchst notwendig, dass wir diesen Artikel, und er redet davon allein durch Glauben, es ist daher höchst notwendig, dass wir diesen Artikel gut kennen, ihn anderen lehren und ihn immer wieder in ihre Köpfe einhämmern. Wir müssen diese Wahrheit uns einprägen, immer wieder, allein durch Glauben. Und darum feiern wir zum Beispiel und gleich auch in diesem Gottesdienst, in jedem Gottesdienst das Abendmahl. Und dieses Abendmahl ist wie so ein Hammerschlag, dass wir jedes Mal sagen, oh, wir müssen es nochmal neu hören. Nicht ich, sondern das, was Jesus am Kreuz getan hat. Nicht das, was ich erreiche, gibt mir meinen Wert an, sondern mein Wert liegt da. Wer ich bin, bin nicht mehr ich, sondern das, was Jesus, was Gott in mir sieht. Wie so ein Hammerschlag, immer wieder neu. Und wie geht das? Weiter ist es dann egal, wie man lebt. Darum geht es heute nicht so stark in dieser Predigt, aber natürlich ist es nicht egal, wie wir danach leben, weil ich glaube, wenn wir das verstehen, dann wird sich was für uns verändern. Dann werden wir nicht einfach so weiterleben. Wenn wir merken, boah, das gibt mir eine Ruhe, einen Frieden, dann wollen wir anders leben, so wie Gott sich Leben vorstellt und ihm vertrauen, dass er es besser weiß als ich. Auch wenn vielleicht manches in meinem Leben auch dann immer noch nicht so aussieht, als ob es so passt. Wenn ich meinem Sohn meine wundervoll wertvollen weißen Decathlon-Schuhe, stellt euch vor, sie sind sehr wertvoll, das sind so ganz teure Sneaker, die für tausende Euro verkauft werden. Nein, wenn ich diese wunderbaren Schuhe meinem Sohn eines Tages dahin gehe, ich habe Schuhgröße 46, nimm mal irgendeinen Sohn 32, und ich gehe hin, Sohn, das sind jetzt deine Schuhe, ich schenke dir die. Dann hat mein Sohn ein Leben lang Zeit, um in diese Schuhe reinzuwachsen. Vielleicht zieht er sie irgendwann an. Unsere Kinder machen das manchmal, dann laufen sie mit diesen riesen Füßen rum. Das sieht sehr lustig aus. Und vielleicht zieht er sie irgendwann an, dieses Jahr, vielleicht nächstes Jahr, vielleicht in 5 Jahren. Und er merkt, die Schuhe sind mir immer noch zu groß. Ich schlappe, also wirklich rennen, irgendwie einen Lauf oder so, das könnte ich nicht machen. Und so ist das mit der guten Nachricht. Wir lernen Jesus kennen, sind aber noch lange nicht so, wie er es ist. Um es mit den Reformatoren auszudrücken, Martin Luther hat es damals so gesagt, wir sind simul justus et peccator. Also wir sind zugleich gerecht, aber auch immer noch Sünder. Wir merken, wir passen irgendwie noch nicht und manchmal haben wir vielleicht auch das Gefühl, dass wir noch nicht genug sind. Doch selbst wenn wir noch nicht hineingewachsen sind in diese Schuhe, eine Sache bleibt die ganze Zeit unverändert. Die Schuhe gehören uns jetzt. Diese Schuhe sind meine. Egal, ob ich denke, oh ja, ich fülle die perfekt aus, diese Schuhe gehören mir. Was Jesus für dich getan hat, ist schon passiert. Du bist jetzt schon sein geliebtes Kind. Und wir haben jetzt Zeit in unserem Leben, da mehr und mehr Stück für Stück reinzuwachsen, das mehr zu verstehen, den Groschen wachsen zu lassen, den Hammerschlag anzusetzen, um das mehr und mehr auf den verschiedensten Bereichen, in unserem Beruf, in unserer Familie oder wo auch immer, mehr und mehr zu verstehen. Du hast seine Gerechtigkeit durch den Glauben, wenn du an ihn glaubst. So simpel und doch so schwer, so einfach und doch so bedeutend. Und ich merke das auch jetzt in der Predigtvorbereitung, ich muss das immer und immer und immer wieder hören. Und diese gute Nachricht, die ist, merke ich, mein Sohn ist jetzt gerade in die erste Klasse gekommen und lernt jetzt die ersten Buchstaben. Und darum geht es, Zahlen, Buchstaben jetzt erstmal kennenzulernen. Aber diese gute Nachricht ist nicht dieses ABC-Lernen. Dieses Ding, was man am Anfang einmal verstehen muss, sondern diese gute Nachricht ist das A bis Z. Das bestimmt eigentlich das ganze Leben lang und prägt danach alles und will alles verändern und kann alles verändern, allein durch Glauben. Und deshalb ist dieses allein durch Glauben so schön, so wichtig, so tragend, egal was in unserem Leben noch kommt. Amen. Ich möchte beten. Vater, danke für diese Entdeckung in der Reformation. Danke, dass Menschen das entdeckt haben, dass in deinem Wort steht, dass du alles getan hast. Danke, dass es auf deinen Glauben, auf dich ankommt, Jesus, und ich eigentlich nur anerkennen muss, ich brauche dich. Vater, ich möchte dich bitten, dass diese Nachricht reindringt in all diese Momente, wo wir denken, wir sind nicht genug. Wo wir kämpfen, irgendwie gerecht zu sein. Wo wir unter dieser Last des sich ständig Beweisens oder dieser Last, dass wir den Eindruck haben, wir selbst oder andere denken, wir sind nicht genug. oder werden nicht mehr gebraucht, wo wir darunter leiden. Und ich bitte dich, dass diese Schönheit unser Herz durchdringt, dass wir von dir geliebt sind. Jesus, präge du unser Leben zum ersten Mal oder ganz neu, dass wir von innen heraus dadurch verändert werden, auch anders zu leben, geprägt durch diese Nachricht. Amen.